Hallo, mein Name ist Teune, Christian. Ich bin von der Firma GoSerbs. Wir machen Webhosting und Softwarelösungen im Webbereich mit Soap. Und ich werde euch heute ein bisschen zeigen, wie man mit Soap als Middleware-Applikation und der Amazon Web Service Schnittstelle ziemlich schnell und einfach externe Daten integrieren kann. Ich werde allgemein erstmal zu Soap ein bisschen was sagen. Kurze Frage, wer kennt Soap? Wow, wer arbeitet damit? Nicht ganz so viel, schade. Okay, ich werde kurz was zu den verschiedenen Konzepten und Möglichkeiten sagen, die wir gleich brauchen werden für die Demonstration. Eine typische Problemstellung für eine Middleware ist Integrieren externer Daten, also das Abfragen von Amazon in diesem Fall, dann die Mitgliedsdaten von einem Portal, was ich für die interne Datenhaltung benutze, die Anpassung von den Templates und noch ein kurzer Überblick darüber, was wir alles benötigt haben. Ich werde nochmal, falls die Zeit reicht, ich weiß nicht, wie wir hinkommen, ein bisschen was allgemein zur Anwendungsentwicklung und dem Scripting mit Soap sagen, welche Paradigmen man dort vorfindet. Und zur Diskussion stelle ich noch ein paar Empfehlungen, Best Practices, Do's und Don'ts. Was ist Soap? Es gibt eine ganze Bandbreite an möglichen Definitionen, die rumgeistern. Die niedrigste Schwelle ist der objektorientierte Application Server, wobei man da schon das Web wegstreichen kann, weil man noch viel mehr Sachen damit machen kann. Aus dem Namen heraus tritt das Object Publishing Environment, ZOPE. Jemand aus der Soap Community hat auch mal gesagt, es wäre ein Betriebssystem fürs Internet. Und die Entwicklung von Soap hat einen Fokus auf Middleware- und Content-Management-Aufgaben. Es ist ein Framework, bietet viele Komponenten für die Entwicklung von Web-Applications. Und in der kommenden Version 3 wird man komplett auf eine Komponentenarchitektur umschwenken von der bis jetzigen Objektorientierung über Subclassing. Soap ist extrem stabil, ist seit 6 Jahren als Serversystem verfügbar und bereits in ziemlich vielen Mission-Critical-Anwendungen eingesetzt. Das geht über die NATO, NASA, CBS New York, das ist eines der größten Beispiele von der Soap Corporation. Da läuft das komplette Content-Management-System von 50 Fernsehsendern drauf. Die machen jeden Tag 50 GB Traffic, haben einen mehrfach redundanten Server-Cluster mit Soap laufen. Das ist eine sehr schöne Installation. Und seit neuestem auch die Zeitung Die Zeit hat ihr komplettes Online-Redaktionssystem auf Soap umgestellt. Soap ist ziemlich sicher. In den letzten 3 Jahren gab es nur 4 Sicherheitslücken, die bekannt wurden und die dann auch innerhalb von 24 Stunden gefixt wurden. Momentan läuft für Soap 3 eine TÜV-Zertifizierung, was die Sicherheit des Publishers angeht, also der Komponente, die Objekte ins Web verteilt. Wir haben ein sehr kosteneffektives Produkt. Einmal haben wir den typischen Open-Source-Faktor. Es ermöglicht den Leuten kurze Entwicklungszyklen bei der Anwendungsentwicklung und der Umsetzung von Projekten für Kunden. Und man kann meistens die vorhandene Infrastruktur beim Kunden wiederverwenden. Soap läuft, ohne dass ich meinem Projekt etwas abändern muss, auf Mac, allen Unix-Versionen, vielen Unix-Versionen und auf Windows. Und es ist sehr investitionssicher im Hinblick darauf, dass wir eine Firma als Hauptentwickler haben, die das Ganze kommerziell mit einem Backup versieht. Und es gibt sehr, sehr viele aktive regionale und internationale Firmen, die an der Weiterentwicklung mitarbeiten. Unter anderem ist das meine Firma. Sogenannte Soap-Produkte ermöglichen uns, neue Funktionalität einzubetten. Die wird gekapselt in ganz viele kleine Abschnitte, die man für sich betrachten kann und die man dann wiederverwenden kann. Und das ermöglicht uns, sogenannten Spaghetti-Code zu umgehen. Wenn ich das aus der PHP-Ecke immer sehe, wenn ich da ein 800, 900 Zeilen-Skript habe, da wird mir irgendwie schlecht. Das sind Plugins, die unter Nutzung der Soap-API erstellt werden. Die ist offen, die ist verhältnismäßig gut dokumentiert. Ist so eine kleine Schwachstelle bei Soap, aber das bessert sich momentan ziemlich. Das sind reine Python-Module, Das heißt, wenn ich Python kann, was relativ einfach ist und auch eine sehr schöne Sprache, wenn man es einmal gelernt hat, kann ich so ziemlich sofort loslegen und so Produkte schreiben. In der Core-Version, die man auf Soap.org runterladen kann, gibt es bereits viele von solchen Produkten, die fest integriert sind. Da gehören verschiedene Template-Systeme dazu, Session-Tracking, Transaktionssicherheit nach ACID-Standard, SQL-Integration, Persistenz. Das heißt, ich kann Objekte, die ich instanziere, über mehrere Requests und über lange Laufzeiten in der Objektdatenbank halten. Es gibt eine integrierte Benutzer- und Rechteverwaltung. Es gibt Debugging-Tools, die mit ausgeliefert werden. Internationalisierung und Lokalisierung ist mit drin. Wir können mit einem einzigen Server Virtual Hosting betreiben und auch noch Cataloging, also Suchfunktionen über die Objektdatenbank implementieren. Soap.org hat noch eine ganze Reihe von Drittanbietererweiterungen. Da gehören die Soap Enterprise Objects dazu, die es uns erlauben, auf mehreren Hardware-Maschinen Soap-Server zu starten, in der ZODB miteinander zu verknüpfen und dann Ausfallsicherheit herzustellen. Was passiert, wenn uns was fehlt? Wir können nicht nur Produkte bauen, wir können auf ganz verschiedenen Ebenen Soap ergänzen. Es gibt sogenannte einfache Python-Skripte, die im Publishing-Environment hinterlegt werden können. Es gibt sogenannte externe Methoden, die ich auf dem Dateisystem anlegen kann, die Python-Produkte. Und diese ganzen verschiedenen Schichten, die ich nachher noch ein bisschen detaillierter erkläre, erlauben mir, mit ganz vielen verschiedenen Freiheitsgraden zu hantieren. Es gibt eine Menge von spezifischeren Frameworks, das Application Framework an sich, Soap. Es gibt das Content Management Framework von der Soap Corporation, das CMF oder die Erweiterung davon, wer es kennt, Plone. Die Firma Infre aus Rotterdam hat ein Produkt namens Silva, was auch ein komplett unabhängiges Content Management Framework auf Soap-Basis ist, was ein bisschen mehr einen Aspekt auf Publishing mit verschiedenen Medien hat. Soap und die dafür geschriebenen Produkte sind schon von Anfang an darauf ausgelegt worden, erweitert und angepasst zu werden, mit ganz verschiedenen Möglichkeiten. Einmal die einfachste, das Skinning, indem ich das Ganze in meinem Corporate Design anpasse oder den Grafiken, die ich gerade für mein Projekt benötige. Ich kann die Objekte subclassen und die Funktionalität ändern oder erweitern, und ich kann sie, was für ein Middleware sehr wichtig ist, zusammenbinden, indem ich sie skripte. Erste wichtige Technik, die wir brauchen, sind die Soap Page Templates. Seit der Version 2.5 ist es das Referenzsystem für Templates. Und das ist ein Template-System, was mit der umgebenden Struktur interagieren kann. Die Page-Templates haben eine Ahnung davon, was XML ist. Ich kann, indem ich XML-kompatibles HTML schreibe, dort mit Namespace-Erweiterungen Einfluss auf das HTML nehmen, was wieder ausgeliefert wird. Demo gibt's gleich. Seit der Version 2.6 gibt es Internationalisierung mit dazu. Das heißt, ich kann Übersetzungen und Anpassungen für lokale Variationen automatisiert vornehmen lassen. Wir können nicht nur HTML erzeugen, wir können alle Varianten von XML damit erzeugen. Das heißt, die Scalable Vector Graphics, XML an sich, alles was irgendwie XML-kompatibel ist. Es gibt What You See is What You Get Editor-Kompatibilität. Ich kann, ohne mir Gedanken zu machen, via FTP oder WebDAV in meinem Dreamweaver ein Template laden, meine Änderungen im Dreamweaver machen, ohne den Source Code anzugucken, das Ganze wieder hochladen. Und der Code ist dann aktualisiert und unsere Online-Seite kann in dem Moment schon das neue Template benutzen, und Dreamweaver ist befähigt, beziehungsweise das Template-System erlaubt dem Dreamweaver, die dynamischen Elemente ganz zu lassen, was ich, glaube ich, bisher bei PHP noch nicht so wirklich gesehen habe. Und wir forcieren die Trennung von Logik und Präsentation. Die zweite Art, mit Soap umzugehen. Python-Skripte brauchen wir noch. Die sind im Soap-Management-Interface, das ist die Webschnittstelle, mit der ich mit Soap agieren kann, zu finden, und das ist Python-Code, den ich in der Objektdatenbank ablegen kann. Der ist sicherheitsbeschränkt. Das heißt, ich kann dort nicht alles machen, was ich mit Python will, weil dann könnte ich die gesamte Serverumgebung aushebeln, die Sicherheitssysteme. Und deswegen wurde ein extra Python-Interpreter dafür angefertigt. Das konnte man deswegen machen, weil die Soap Corporation sich die Python Labs irgendwann mal eingekauft hat. Und das erlaubt es dann Leuten, die keine so hohen Privilegien wie der Administrator vom Server haben sollen, trotzdem das System anzupassen. Es gibt eine kleine Ergänzung zu der Sicherheitseinschränkung, das sind sogenannte Proxy Roles, mit denen kann ich anderen Benutzern, die meine Skripte ausführen, erlauben, mit den gleichen Rechten zu agieren wie ich selber. Die Python-Skripte zusammen mit Page Templates sind die Implementation von der Trennung von Logik und Präsentation. Python-Skripte ergänzen diese mit Logik. Reine Python-Code erlaubt dann die saubere Strukturierung dazu. Wir können es gut wiederverwenden, weil wir die Skripte aus anderen Stellen aufrufen können, ohne irgendwie mit den Templates was zu tun zu haben. Und wir haben einen sehr einfachen Zugriff auf die verfügbaren Daten, da wir uns nicht mit irgendeiner speziellen Template-Syntax rumschlagen müssen. Es gibt die externen Methoden. Die sind den Python-Skripten sehr ähnlich, sollen auch im ZMI, im Management-Interface, genauso aussehen. Aber manchmal reicht es nicht aus, die Python-Skripte zu benutzen, weil sie eben diese Sicherheitseinschränkung haben. Und dann hat man gesagt, okay, wenn jemand Zugriff hat auf den Code im Dateisystem, dann kann er den ganzen Server manipulieren. Wenn also jemand Code auf dem Dateisystem anlegt, kann ich ihm auch gleich Zugriff auf die gesamte Sicherheitsmaschinerie erlauben. Und dementsprechend legen wir externe Methoden als Module im Server auf dem Dateisystem ab, laden die von hinten wieder in die ZODB rein und können dann sicherheitsunbeschränkt arbeiten. Die bieten einen sehr schönen Übergang zwischen den Python-Skripten und den Python-Produkten, weil man die volle API zwar benutzen kann, aber nicht muss und immer noch in der einfachen ZMI-Umgebung sich befindet. So am Rand, die etwas ältere Template-Möglichkeit war die Document Template Markup Language. Die sieht zwar HTML-artig aus, das ist dann sowas wie DTML war, irgendeine Variable, die hat aber keine Ahnung von der Umgebung. Und die macht mir genauso wie eingebetteter PHP-Code in einer Seite die Möglichkeit kaputt, das im Nachhinein noch von einem Designer anfassen zu lassen. Das ist nicht wirklich gut geeignet, DTML ist gut geeignet, um nicht XML-Daten zu erzeugen, zum Beispiel SQL-Queries dynamisch zusammenzusetzen. Dafür eignen sich die Page-Templates nicht so gut. Ein altes System. Wir haben leider eine sehr schlechte Trennung der Namensräume. Sehr viel Black Magic ist drin. Also DTML hat sich sehr angestrengt, den Einsteigern das Leben zu vereinfachen, indem es in ganz, ganz vielen verschiedenen Plätzen gesucht hat, um Variablen zu finden, um Einstellungen zu finden. Und manchmal hat es nicht ganz das gemacht, was man wollte, und dann hat man ein Problem gehabt. Wenn es das gemacht hat, was man wollte, dann war es super. Ansonsten hat man dumm dagestanden. Und es ist eine schlechte Trennung von Logik und Präsentation, weil es viel zu mächtig ist. Es erlaubt mir viel zu viele Dinge zu tun. Und deswegen hat man irgendwann gesagt, wollen wir nicht mehr, legen wir weg. So, die Produkte, das sind Python-Packages, die ich in einem speziellen Pfad im SOAP-Server ablege. Und da habe ich zwei verschiedene Möglichkeiten zu. Es gibt das sogenannte Server-Home und Instance-Home. Ich kann, wenn ich die Binaries vom SOAP nur einmal installieren möchte, die Instanz von dem Server woanders hinlegen und mit eigenen Produkten versehen. Das macht sich für das Shared Hosting ganz gut, wenn man die Binaries nur einmal rumliegen hat. Jeder kann sich aussuchen, okay, mein Server soll auf einer 2.6 laufen, einer 2.7 laufen, die noch nicht draußen ist. Und jeder kann trotzdem seine eigenen Produkte und Erweiterungen verwenden. Ich kann mit den Produkten die SOAP API benutzen und eigene Klassen für persistente Objekte erstellen, also Objekte, die in der ZODB liegen sollen, und dann published werden. Ich kann eigene Funktionalität einbauen und ich kann den Server erweitern. Berühmtes Stichwort dazu ist der Hotfix oder der Monkey Patch, wo ich im laufenden System Funktionen umbiegen kann, ohne den Quellcode verändern zu müssen, und ich erspare mir damit eventuell nicht mehr upgradefähig zu sein, wenn ich direkt im Server irgendwelche Änderungen vornehme. Es wird sehr gerne genutzt, wenn ganz schnell Sicherheitsupdates raus müssen. Die können dann, ohne dass man an den Server selber ran muss, reingehangen werden und werden einfach als Produkt installiert. Das Problem daran ist, es ist nicht für Einsteiger geeignet, weil die SOAP API leider extrem komplex geworden ist mit der Zeit. Damit komme ich jetzt zu meiner Demo. Ich werde zuerst durchgehen, was wir machen wollen und wie wir das erreichen können. Und danach werde ich das Ganze live demonstrieren, wie das aussehen kann. Und ich hoffe, mein Ziel zu erreichen, ist einigermaßen einfach klar zu machen und zu sehen, dass es wirklich gar nicht so schwierig ist. Häufigstes Ziel ist die Verknüpfung von externen Daten mit irgendwelchen korrelierenden internen Daten. In unserer Beispielsituation sieht es so aus, dass ich ein Portal habe, dort sollen Leute sich anmelden können und die dürfen Artikel schreiben. Und was ich jetzt möchte, ist, dass jedes Mitglied in seinem Profil ein Buch speichern kann, und zwar mit der ISBN-Nummer, was dann auf den entsprechenden Seiten, die das Mitglied verfasst, angezeigt werden soll, und zwar mit Leitinformationen, die von dem Amazon-Katalog kommen, Preisinformationen, Titel und einen Link dahin. Und wenn man zum Beispiel einen Amazon-Referrer-Account hat, kann man darüber noch ein bisschen Asche nebenbei machen. Randbedingungen, die ich vernachlässigen werde, ist, dass ich schöne Templates baue. Ich glaube, das werdet ihr mir verzeihen. Ich werde mich nicht nach den Amazon-Richtlinien richten, die mich zwingen würden, die Daten zu cachen, die ich rausziehe. Es soll jetzt nur eine Proof-of-Concept-Implementation werden. Okay, was brauchen wir zuerst? Wir brauchen zuerst das Content-Management-Framework, das mir verschiedene Dienste anbietet, um das Portal aufzubauen. Das TMF selbst ist noch keine fertige Applikation. Ich kriege die grundlegenden Dienste wie Membership und Workflow. Ich kriege ein paar Content-Typen, die wir nachher benutzen werden, ein Dokument und News-Items. Ich kann skinnen, ich kann Diskussionen zu einzelnen Objekten erlauben. Metadaten sind drin, standardmäßig ist der Dublin Core implementiert. Und ich kann Syndication mit anderen Seiten ermöglichen und ich habe einen Indexdienst, um den Besuchern des Portals einfache Suche zu erlauben. Es gibt automatisch mitgeliefert eine Beispielimplementation, die man als Applikation benutzen kann. Das ist der sogenannte CMS Default. Leider ist die Trennung zum Framework und der Beispielimplementation nicht wirklich gut gelungen, sodass die meisten einfach das Default nehmen und anpassen. Die bessere Implementation davon für denjenigen, der es produktiv benutzen möchte, wäre Plone. Okay, was brauchen wir? Wir brauchen einen Soap-Server, den nehme ich gewöhnlicherweise aus dem CVS, in dem Fall aus der Head-Branch. Man kann auch verschiedene Stable-Branches benutzen, wenn man schnell die Upgrades kriegen möchte. Der wird hier auf dem Localhost laufen. Ich werde eine CMF-Instanz anlegen, die können wir dann entsprechend über eine URL erreichen. Wir legen einen neuen Manager an, der auf dem Portal arbeiten kann. Damit hätten wir dann die Instanz. Die wird nicht sehr schön aussehen, aber die wird funktionieren. Wir brauchen einen Amazon Developer Key. Da werde ich meinen nicht präsentieren. Den gibt es da unten unter der URL. Man kann dort sich auch ein bisschen Informationen zu der Amazon Web Service Schnittstelle einholen, die jetzt aber eigentlich für zweitrangig ist. Das Zweite, was wir brauchen, und das ist etwas, was sehr angenehm ist, dadurch, dass Soap in Python geschrieben ist. Wir können alle Python-Module wiederverwenden und deswegen habe ich mir erlaubt, von Mark Pilgrim sein PyAmazon zu benutzen und einfach bloß mit einem Soap-Interface zu versehen. Das gibt es unter der angegebenen URL. Wir werden ein Soap-Produkt schreiben, um das Python-Modul dem Soap zugänglich zu machen. Das wird gar nicht mal viel Code sein. Was wir machen müssen, ist einmal, dass PyAmazon Py in das entsprechende Produktverzeichnis zu kopieren und Soap mitzuteilen, dass wir auf diese eine Funktion aus dem ZMI zugreifen dürfen. Das geht, indem ich mir die API ranhole, dafür gibt es die Access Control und ich kann sagen, okay, dieses Python-Modul, was in products.pyamazon.amazon liegt, das soll für jeden, der skripten kann, zugänglich sein, und zwar die Funktion Search by Asin. Asin ist bei Amazon sowas ähnliches wie die ISBN. Genau, wir brauchen noch Zugriff auf die Ergebnisdaten und das machen wir, indem wir das Ergebnis, was von dem Amazon-Modul kommt, mit einem speziellen Flag versehen, und zwar Allow Access to Unprotected Sub-Objects. Das würde ich nicht im Live-Betrieb machen wollen. Das ist ziemlich unsicher, weil es sagt, okay, wenn dieses Objekt kommt, jeder, der will, kann da auf alle möglichen Unterobjekte zugreifen, aber es macht uns das Leben für die Demo relativ einfach. Jetzt habe ich die Funktion Search by Asin schon im Soap drinne und die liefert uns zu einer Product-ID von Amazon ein Ergebnisset und da sind schon alle Daten drin, die wir brauchen. Der Name des Autors, der Titel des Buches, die Preise, reduzierte Preise, was es da nicht alles bei Amazon gibt, sodass wir uns schon um das Erweitern des CMS kümmern können. Man kann ein neues Skin anlegen, das heißt einfach Custom in meinem Fall, und wir werden ein neues Python-Skript hinzufügen, das heißt getBookedByISBN. Das Skript kriegt einen einzigen Parameter, nämlich die ISBN-Nummer des Buchs, das ich haben möchte, und der Code beträgt genau 2 Zeilen. Ich importiere die Funktion aus dem Amazon-Modul, was ich vorhin deklariert hatte, rufe die Funktion auf und gebe das Ergebnis zurück. Kann man im ZMI nachher testen, werde ich dann demonstrieren. Ein Problem mit dem Katalog von Amazon ist, dass es momentan bloß die amerikanische Variante gibt. Die internationalen Varianten davon mit den angepassten Währungen sollten angeblich im ersten Halbjahr 2003 kommen, aber da glaube ich momentan nicht so wirklich dran. So, jetzt müssen wir noch das Buch des Mitglieds speichern und Open Source erleichtert uns das Ganze mal wieder extrem, weil wir überall schnell reingucken können und sehen können, was passiert überhaupt. Und das hat mich zwar auch am Anfang ein bisschen Zeit gekostet, aber man hat dann schon raus, an welcher Stelle man es anpassen muss. Es gibt ein Tool im CMF, das heißt Portal Member Data, und das definiert das Schema der Daten, die zu einem Mitglied gespeichert werden. Standardmäßig ist das die E-Mail-Adresse, dann ist es ein Flag, ob das Mitglied in der allgemeinen Mitgliedsliste mit aufgeführt werden möchte, und verschiedene andere Sachen, das Passwort. In DOP 3 wird es dann eine automatische Formulargenerierung geben. Damit wären wir dann schon fertig. DOP 2, da müssen wir leider das Formular noch anpassen und es liegt in einem der Skins rum. Was wir machen müssen, ist einfach bloß ein neues Feld hinzufügen. Das ist ein bisschen HTML-Code. Und was auffallen dürfte, ist dieser Bereich hier unten. Es gibt einen speziellen Namespace und das sind die Page-Templates. Dort können wir auf das Tag Einfluss nehmen. Der Server wird dieses Tal Doppelpunkt Attributes für uns beim Rendern des Templates interpretieren und wird das Attribut Value von dem Tag mit dem entsprechenden Wert dieses Ausdrucks ersetzen. Wenn ich das eingegeben habe, ist das Formular schon angepasst und wird auch funktionieren. Zum Schluss brauchen wir noch den Eigentümer einer Seite, die gerade aufgerufen wird, um dann entsprechend später die ISBN zu ermitteln und das vom Amazon-Katalog abzufragen. Die Metadaten sind zum Glück schon so vollständig. Der Dublin Core spezifiziert ein Feld namens Creator und da wird drin stehen, wer der Eigentümer dieses Objekts ist, beziehungsweise derjenige, der es erstellt hat. Das Objekt, was wir brauchen, ist in dem aktuellen Request an den Server im Kontext verfügbar. Und dementsprechend komme ich gleich zu dem Skript, was ich schreiben werde. Wir holen uns den Eigentümer, indem wir das Objekt, was gerade zum Beispiel das Dokument veröffentlicht wurde, nach seinem Eigentümer fragen, gehen zu dem Membership-Tool und fragen es nach dem Benutzer, der zu dieser ID gehört. Dann fragen wir den Benutzer nach seinem Lieblingsbuch, was er eingetragen hat. Und wenn er eins eingetragen hat, dann rufen wir das Python-Skript auf, was wir vorhin geschrieben haben, getBookByISBN. Und dann geben wir bloß noch das Buch zurück. Danach lege ich ein Objekt in CMF an, ein Dokument. Und wenn ich das Objekt aufrufe im Portal mit der URL und am Ende getBookOfOwner, so wie das Skript heißt, aufrufe, dann werde ich irgendwas zurückkriegen, was so aussieht wie Amazon Back Instance. Irgendwas, das sagt mir, okay, Python hat ein Objekt erzeugt, das vom Typ Amazon Back Instance ist. Und das ist auch gerade das, was wir wollen. So, wir haben jetzt inzwischen schon das Buch in der Hand, was wir aus dem Katalog bekommen haben. Und müssen es nur noch mit in die Seiten einbauen. Jetzt muss es auch noch irgendwo angezeigt werden. Das CMF besitzt vom Content unabhängige und vom Content abhängige Templates. Bis jetzt hatten wir vom Content unabhängige gesehen. Und einige, die mit dem Content zu tun haben, sind nochmal in extra Template-Objekte ausgegliedert. Dazu gehört unter anderem das Template Content by Line, das sagt sowas wie, dieses Dokument ist geschrieben worden von, was weiß ich, irgendjemandem, einem der Mitglieder. Die anpassbare Version wird in mein neues Skin kopiert und ich werde einfach folgenden Code mit hinzuschreiben. Und dort tauchen wieder diese hier rot markierten Statements auf, die zu den Page-Templates gehören. Und dort kann ich mir einmal das Buch ranholen, was ich aus dem Katalog bekomme und kann dann an einzelnen Stellen über, in dem Moment nämlich Spend, den Produktnamen, den Preis und den Link dahin einbetten. Alle möglichen anderen Felder von Amazon kann man jetzt auch noch angreifen. So, das war ziemlich viel Theorie. Ich werde einfach mal auf das Live-System gehen. Ich hoffe, Amazon spielt da heute mit. So, wir haben den Server laufen. Das ist das Submanagement. Das ist das Submanagement-Interface. Dort kann ich auf die ganzen Templates zugreifen, die im Server liegen. Und ich werde das einfach nochmal ganz von vorne anfangen. Wir haben den laufenden Job-Server und ich lege eine CMS-Instanz an. Das kann ich über dieses Add-Menü machen und sagen, okay, ich hätte gern ein neues Portal und das soll verfügbar sein unter der ID Portal. Kann noch ein bisschen was an Informationen dazu tun und habe dann ein recht rohes Portal und ihr werdet mir zustimmen, dass das hässlich aussieht, hoffe ich. Aber es funktioniert. Ich kann da drin rumbrowsen, ich kann neue Sachen anlegen. Kann die Metadaten ändern, das Dokument in verschiedenen Formaten hinterlegen und mir am Ende anschauen. Was wir brauchen, ist jetzt noch einen Benutzer, der das CMS an sich verwalten darf. Den nenne ich jetzt mal Manager, der kriegt auch ein entsprechendes Passwort. Und dem gebe ich einfach mal alle Rechte. So. Mit dem melde ich mich neu an. Und der darf jetzt nur auf diesen Teilbereich des Servers zugreifen, nämlich genau auf das Portal. Damit läuft das CMS. Was wir jetzt brauchen ist, wo habe ich es? Da. Das Amazon-Modul. Kann man das gerade lesen? Ist zu klein, ne? Es gibt ein Verzeichnis unter den ganzen Produkten, das ich angelegt habe. Das ist für die Python-Amazon-Schnittstelle da. Und es gibt dann das entsprechende Modul von dem Mark Pilgrim. Der macht die ganze Abfrage an das Webinterface. Das interessiert uns überhaupt nicht. Wir freuen uns einfach, dass es das schon gibt. Dazu abgelegt werden muss der entsprechende Amazon-Key, damit Amazon uns auch erlaubt, auf den Katalog zuzugreifen und den vorhin angeführten Code, um das Ganze im SOAP einzubetten. Das sind vier Zeilen. Das ist einmal, dass die Rechte richtig gesetzt werden und dass, ja, die Rechte beides mal. Einmal auch für das Modul und einmal für die Ergebnisse. Mehr muss ich auf dem Dateisystem nicht machen. Wenn ich das angelegt habe, dann müsste ich den Server neu starten. Das spare ich mir jetzt, weil das schon drin ist. Und lege das neue Python-Skript an. Genau. Es gibt die verschiedenen Tools, die ich vorhin angesprochen habe im ZMI. Und davon gibt es ein Tool, das ist für das Skinning zuständig. Und es gibt einen Ordner, in dem kann ich meine ganzen angepassten Sachen für mein eigenes Portal hinlegen, die dann automatisch gefunden werden. Da lege ich ein neues Python-Skript an und gebe ihm die entsprechende ID. Und zuerst werde ich das anlegen, was mir zu einer gegebenen ISBN ein Buch aus dem Amazon-Katalog raussucht. Und das kriegt entsprechend einen Parameter, nämlich die ISBN. Und der macht nichts anderes, als das Modul, was wir vorhin geschrieben haben, zu importieren. Den Aufruf auf die Suchfunktion zu machen mit dem Parameter. Und dann war es das schon. Das Ganze können wir testen. Die ganzen Skripte und Objekte haben einen Test-Tab, mit dem man schon mal vorherschauen kann, wie das wohl aussehen wird. Der kriegt den Parameter ISBN und ich habe mir von meinem Betreuer mal sein Lieblingsbuch geben lassen, was er morgen, soweit ich weiß, auch vorstellen wird. Und entsprechend müssten wir jetzt da was zurückkriegen. Das war der deutsche Katalog, genau. Nehmen wir mal einen amerikanischen, schauen wir mal, was die für Bücher haben. Gibt's hoffentlich. Amazon ist im Netz und schreibt die Asins und ISDNs immer in die URL mit rein, da kann man es uns einfach rauskopieren. Das ist auch der offizielle Weg, wenn man die Webservice-Schnittstelle nicht benutzen möchte, die von Amazon definiert ist, dass man die ISDNs einfach oben an die URLs mit dranhängt. Genau. Und jetzt haben wir da entsprechend schon ein Ergebnis zu bekommen. Was wir bis jetzt gemacht haben, waren ungefähr 6 Zeilen Code zu schreiben. Und wir haben eine entsprechende Suchanfrage an die Webservice-Schnittstelle im SOAP schon drin. Der nächste Schritt ist für unsere Mitglieder. Ach, wo habe ich ihn? Für unsere Mitglieder, momentan bin ich als Manager angemeldet, der ist auch ein Mitglied und der hat entsprechende Einstellungen für sich selber. Eine E-Mail-Adresse, wie ich gesagt hatte, das Flag, ob er gelistet werden möchte oder nicht und vielleicht noch ein spezielles Skin. Das möchten wir jetzt erweitern mit der ISBN zu seinem Lieblingsbuch. Und dafür müssen wir eins von den Templates anpassen. Dafür gibt es den Folder CPT Generic, das sind die ganzen Templates, die er benutzt. Brauchen wir das Personalized Form, können uns eine angepasste Version kopieren und da unsere Änderungen drin vornehmen. Gucken wir mal, was hin tun vor die Skins. Ach, na klar. Reicht das? Okay. Gut. Na, dann gehen wir nicht weit runter. Dort. Ein bisschen was, damit es nicht ganz so hässlich aussieht. So, was brauchen wir da alles? Wir brauchen ein Inputfeld. So, für das Value gebe ich erstmal dem Browser und dem VisiVic-Editor irgendwas vor. Und jetzt kommt der Trick mit den Page-Templates. Wenn ich ein Teil Doppelpunkt mache, ist das ein spezieller XML-Namespace, der vom Server erkannt wird und der beim Laden des Skriptes geparst wird und ausgeführt wird. Und da habe ich jetzt verschiedene Möglichkeiten. Was ich machen möchte, ist, von dem Tag, wo das drin steht, ein Attribut zu ändern. Und so möchte ich das Attribut Value ändern. Und da soll gefälligst in Zukunft das drin stehen, was von dem Mitglied das Buch ist, oder wenn es noch nicht definiert ist, dann soll er erstmal gar nichts reinschreiben. So, damit habe ich das Formular angepasst. Was ich noch brauche, ist ihm jetzt mitzuteilen, dass er auf diese Daten auch warten soll. Dafür kann ich die Mitgliedsdaten erweitern. Ich kann sagen, okay, jedes Mitglied hat ab sofort eine Property Book. Kann eventuell noch ein Default vorgeben und kann sagen, was für ein Typ das sein soll. Und da begnüge ich mich hier mit einem einfachen String. Und wenn ich mich nicht vertippt habe, dann kann ich, wenn ich jetzt auf Preferences gehe, eine ISBN-Nummer eingeben. Und nochmal die vom Herrn der Ringe ran. Und voilà. Es geht. Wenn ich mal die Seite wechsle und nochmal hingehe, hat er sie gespeichert. So, damit wissen wir für dieses eine Mitglied, wie die ISBN-Nummer lautet des Buches, das er mag. Und jetzt müssen wir nur noch zusehen, dass wir irgendwie, wenn der eine Seite schreibt, rankommen, okay, wer war das und welches Buch hat er eigentlich angegeben. Dafür schreibe ich ein neues Skript. Und das hatte ich vorhin angekündigt, Get Book of Owner zu nennen. Und der kriegt keine Parameter, sondern der bezieht alle seine Informationen aus dem Aufrufkontext. Und der macht einmal, dass er sich den Eigentümer des Kontextes ranholt. Und wenn er den Eigentümer einmal hat, dann, das ist bloß ein String-ID, dann hole ich mir noch aus dem Portal von dem Mitgliedstool das entsprechende Mitgliedsobjekt. Und zwar zu dem entsprechenden Eigentümer. Von dem Eigentümer kann ich dann wieder abrufen, wie denn sein Lieblingsbuch war. Da Dafür hat jedes Mitglied entsprechend, also haben, dafür gibt es verschiedene APIs für die ganzen Objekte. Beim Mitglied ist das die GetProperty und ich will ein Buch haben und wenn es das nicht gibt, möchte ich bitte schön den speziellen Wert None zurückbekommen. Na gut, und wenn er jetzt ein Buch gespeichert hatte, dann möchte ich auch, dass er das abfragt. Und zwar kann ich dafür jetzt aus dem Custom Folder das andere Skript verwenden. Den Folder kann ich ansprechen mit Container. Und das hatten wir genannt getBookByISBN. Und dem übergebe ich entsprechend das Buch vom Kontext und dann gebe ich das Ganze zurück. Habe ich? Ah, I see. Dankeschön. So, ich habe immer noch einen Syntaxfehler. Ah. So ist besser. So, wenn mein Mitglied jetzt entsprechend ein Objekt anlegt, zum Beispiel ein Dokument, und wir was dran ändern, nehmen wir Structured Text, ich bin heute mal nicht so einfallsreich, dann können wir entsprechend, wenn ich das Objekt habe, über diese URL ansprechen und darauf noch eine Methode ausführen, und zwar get, wie haben wir es genannt? Book of Owner. Moment. Ach, das war der Layer noch, der Skin Layer. So rum. Dann habe ich jetzt entsprechend das Buch vom Amazon bekommen, was zu diesem Mitglied gehört. Was wir jetzt noch machen müssen, ist das Template anpassen und was ich möchte ist, dass diese Zeile, die Content-Byline, wo drin steht, von wem das ist und wann es geändert wurde, mir auch noch sagt, okay, welches Buch empfiehlt denn dieses Mitglied? Dafür kann ich wieder zu den Skins gehen und da gibt es die Content-Byline, die ist dort, und auch die kann ich wieder anpassen in mein entsprechendes Skin und kann dort noch was hinzufügen. Und das ist ein bisschen mehr Text. Genau. So, und dann kommt ein Tag rein, wobei ich bei dem Tag jetzt wieder eins von diesen Page-Template-Anweisungen mit einbette. Und zwar kann ich den Inhalt, das was zwischen den Klammern von einem Tag steht, beeinflussen, indem ich einen Teil Content mache und dann sagen, okay, der Inhalt davon soll... Halt, bin ich zu schnell gewesen? Ja, zuerst mal müssen wir uns das Buch natürlich ranholen und das kann ich machen, indem ich für dieses eine Tag mir eine neue Variable definiere und das Buch soll das Buch des Eigentümers sein. Hier ist entsprechend momentan das Inhaltsobjekt, auf das das Template angewendet wird und auf das Inhaltsobjekt wende ich jetzt die Methode getBookOfOwner an und habe jetzt innerhalb dieses Bereichs von dem XML-Baum, den es dazu gibt, die Variable Book definiert. In einem weiteren Span, was da rein geschachtelt ist, möchte ich jetzt, dass der Inhalt ersetzt wird. Und zwar soll da drin stehen vom Buch der Titel. Und die haben verschiedene Properties. Und Amazon nennt das Ganze Product Name. Da wird jetzt gleich der Titel von dem Buch drin auftauchen, was das Mitglied benannt hat. Und wir möchten ihm auch noch sagen, was das Buch gerade kostet. Dafür nehme ich auch wieder so ein Span-Tag. Und wenn ich das nicht weiter brauche, kann ich nicht sagen, ich will den Inhalt ersetzen, sondern ich kann sagen Replace. Ich möchte das gesamte Tag ersetzen und ich möchte, dass das Tag nicht weiter auftaucht. Und dafür nehme ich dann den, die haben das Our Price genannt. Ich muss zusehen, dass ich XML-kompatibel bleibe, deswegen schließe ich das Tag mit einem Shortcut ab. Ich könnte auch einfach sowas schreiben. Jetzt möchte ich noch, dass die Mitglieder auch angespornt werden oder die Besucher der Seite angespornt werden, das Zeug zu kaufen. Und dementsprechend kann ich mir automatisch von Amazon auch den Link geben lassen, wo denn das Buch zu finden ist und wo ich es kaufen kann. Den kann ich, wenn ich habe, noch so eine Referrer-ID mit hinzufügen, wo Amazon mir dann entsprechend 15% oder irgendwas gut schreibt. Und versteht mich nicht falsch, ich mache jetzt keine Werbung für Amazon, also ich kriege dafür nichts. So, dafür nehme ich einen Anchor Tag und was ich jetzt möchte, ist, dass das Haref-Attribut darauf gesetzt wird und dafür kann ich sagen, okay, ich möchte ein Attribut verändern und zwar das Haref und da sollst du bitte schön die URL von dem Buch reinschreiben und das haben die im URL-Attribut von dem Buch abgelegt. Ja, ich kann noch irgendwelchen Text reinschreiben. Das hier. Bestellen. Jetzt muss ich noch das Definitionsband wieder zumachen. Und dann sollte das Ganze funktionieren. Nein. Ich habe irgendwo ein Band nicht zugemacht. Richtig, das da. So. Wenn ich mir jetzt das neu lade, habe ich die Content Byline ergänzt und sehe, okay, das Mitglied empfiehlt das Buch Lord of the Rings Trilogy Gift Set, also es möchte ein Geschenkset gleich vor, empfehlen, was wahrscheinlich teurer ist. Richtig, kostet gleich $90 bei Amazon momentan und das kann ich da bestellen. So, das Ganze wird on the fly generiert, das heißt, ich kann jetzt auch, haben die noch so für schöne Bücher? Einfach ein anderes Buch eintragen und das nächste Mal, wenn jemand die Seite anschaut, ist es neu, hat er was Billigeres empfohlen und das kann ich entsprechend an einer anderen Stelle bestellen. So, gucken wir mal, wie ich in der Zeit liege. Das macht gar nicht so gut. Hier zu fragen. Also stellt die. Wo bin ich? Den allgemeinen Teil werde ich überspringen. Ich werde ganz kurz, falls wir noch was zur Diskussion machen möchten, ein bisschen was vorstellen, falls ihr Lust habt, mit Dope zu experimentieren. Es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die man mit Dope machen sollte und einige, die man auf gar keinen Fall machen sollte. Und das ist bloß meine persönliche Liste von Dingen, die ich versuche zu vermeiden, Dingen, die ich versuche öfter zu machen. Und es gibt ein sehr schönes Statement von einem der Python-Autoren. There should be one and preferably only one obvious way to do it. Also that way may not be obvious at first unless you're Dutch. Python ist von einem Niederländer geschrieben worden und irgendwie reiten die da gerne drauf rum. Und es gibt durchaus einige Wege, wirklich Dinge gut zu machen. Es gibt einige, sie wirklich schlecht zu machen. Aber manchmal sieht man es halt nicht auf den ersten Blick. Und alle von euch, die da ein bisschen Erfahrung jetzt in den Dingen haben, die würde ich vielleicht anregen, da nochmal mit mir drüber zu sprechen. Das erste Wichtige, es gibt eine Online-Hilfe im Soap-Server. Die findet ihr sofort im rechten Frame, ist ein Link Help. Da stehen wahnsinnig viele Dinge, der Link wird oft übersehen. Ich bin ziemlich häufig in den IRC-Channeln und viele Dinge, die gefragt werden von Newbies, kann man dort mit einem Klick und 2-3 Suchbegriffen sofort rausfinden. Lernt Python. Page-Templates sind schön, um anzufangen. HTML ist auch sehr einfach zu lernen, weil es erstmal sagt, es ist ein Template und keine richtige Sprache. Ihr macht euch das Leben wirklich einfach, weil sobald ihr Python könnt, könnt ihr den Soap-Quellcode lesen. Und sobald ihr mal eine Frage habt, die nicht in der Dokumentation beantwortet wird, und das wird euch 100% passieren, dann könnt ihr in den Soap-Server-Quellcode gucken und der ist zu großen Teilen sehr gut lesbar. Und oftmals stehen dort auch einfach bloß sinnvolle Kommentare und Docstrings drin, die die Dokumentation gut ergänzen. Benutzt Soap-Server aus der CVS Stable Branch. Damit könnt ihr ganz langsam auf eine neue Version upgraden. Die CVS Stable Branch ist so gedacht, dass es immer genau die gleiche ist wie das Release, was gemacht wurde, wenn ihr euch ein TGZ gezogen habt oder ein RPM. Aber alle Bugfixes werden sofort backported und dort reingetan, sodass ihr die nicht erst in 1-3 Monaten kriegt, wenn es irgendeine Sub-Release gibt. Wenn ihr Python könnt, solltet ihr auch unbedingt den Python Debugger benutzen. Der ist mit Soap ziemlich einfach zu verwenden, wenn ihr Produkte schreibt. Ihr braucht einfach bloß an einer Stelle sagen, okay, hier möchte ich, dass du den Prozess anhältst und mir ein bisschen Überblick verschaffst darüber, wie meine Laufzeitumgebung aussieht. Ihr könnt ziemlich schnell Fehler finden, die ihr beim Programmieren mal gemacht habt. Außerdem lernt ihr wahnsinnig viele nützliche Dinge darüber, was im Soap überhaupt vorgeht und wer ruft wen auf. Es gibt für Python und für Soap Coding Standards und es gibt auch Richtlinien, wie man seine Produkte schreiben sollte. Schreibt Interfaces. Interfaces sind toll, sie werden in Python zwar nicht forciert, aber sie ermöglichen anderen Leuten, eure Produkte zu benutzen und sie forcieren euch, auch das zu implementieren, was ihr anderen Leuten versprecht. Macht Unit-Tests. Ihr vermeidet euch damit ganz, ganz viele Fehler, die vielleicht erst dann auftauchen, wenn ihr einen Beta-Release macht, aber dann ist es meistens zu spät, weil ihr irgendwelche Leute verärgert, weil eure Sachen nicht laufen. Zu den Don'ts. Vermeidet Z-Classes. Z-Classes habe ich vorhin nicht angesprochen, weil Z-Classes auf Deutsch gesagt scheiße sind. Die sind irgendwann mal implementiert worden von ein, zwei Leuten, die dachten, okay, es wäre ganz cool, sowas ähnliches wie Produkte direkt über das ZMI zusammenklicken zu können, haben aber vergessen, eine Spezifikation dazu anzugeben. Und immer wenn ein Bugfix rauskommen sollte oder ein Fehler war, wusste man nicht, ist das gerade Absicht? Oder ist das wirklich ein Fehler? Und dazu kommt noch, dass die in jeder Soap-Version anders reagieren. Und ich sehe noch wahnsinnig viele Leute mit Z-Classes hantieren und die fragen auf den Mailinglisten wirklich, wirklich viele Fragen, die wirklich, wirklich dumm sind teilweise. Nehmt die Finger davon, schreibt eigene Klassen, das ist gar nicht so schwierig. Wenn ihr kein Python könnt, gibt es von Mike Jablonski ein wunderschönes Projekt, das ist das Abracadabra-Objekt. Damit kann man sich sehr einfach eine Art Template für eine Klasse machen, die kann man sich zusammenklicken und die ist ein bisschen sauberer implementiert als die Z-Classes und die sind sehr schön zu benutzen, wenn man bloß mal so eine in 5 Minuten zusammengebastelte Datenbank-Applikation haben möchte. Benutzt keinen Inline-Code in den Page-Templates, sowohl in DTML als auch in den Soap-Page-Templates. Wenn ihr mehr als eine Zeile Python-Code schreibt oder mehr als das Formatieren von einer Zahl, dann riskiert ihr, dass ihr A, Code doppelt haltet und Fehler macht, oder dass ihr insgesamt an dem Projekt die Übersicht verliert, was wo überhaupt vorkommt und passiert. Nehmt Python-Skripte. Das ist viel einfacher, die machen viel weniger Probleme. Auch da kann ich mich Sven Gucke von heute Vormittag bloß anschließen. Lasst die Finger von der Text-Area. Gerade bei DTML, wenn man SQL-Sachen editiert, wenn ein Syntaxfehler drin ist bei DTML und ihr speichert, gibt es eine Exception. Die Exception bringt euch nicht wieder so schön wie bei den Python-Skripten oder bei den Page-Templates zurück zur Editierseite. Und wenn ihr einen schlechten Browser erwischt habt, dann füllt ihr euch leider das nicht mehr aus und eure Arbeit von einer halben Stunde ist verloren. Es gibt ein wunderbares Produkt, das hat den Preis des Jahres 2002 gewonnen von der Seite soapzen.org. Das ist der External Editor. Der erlaubt euch verschiedene Objekte, insofern sie das FTP publishen oder WebDAV publishen unterstützen, Objekte in jedem beliebigen Editor zu bearbeiten. Das kann Word sein, das kann Vim sein, das kann der GIMP sein, wenn ihr Bildobjekte habt. Die zu locken und live wieder hochzuladen. Wunderbares Produkt. Guckt euch das an. Benutzt keine CODB-Versions. Es gibt in dieser Ad-Liste ein Objekt, das heißt Version, und damit kann ich gleichzeitig mit mehreren Leuten, die im ZMI arbeiten, vermeiden, dass sie sich die Daten gegenseitig kaputt machen, indem sie Sachen, die bearbeitet wurden, erstmal locken, dass sie kein anderer bearbeiten kann und dann auch vorher verstecken, bevor sie published werden. Das Problem ist, dass auch die nicht wirklich gut spezifiziert wurden und nicht jede Art von der ZODB unterstützt die. Und wenn ihr Pech habt, gibt es ganz böse Fehler. Ich habe mal mit dem Guido van Rossum drüber gesprochen beim Rotterdam Sprint und der hat mich angeguckt und hat gefragt, ach, sowas haben wir überhaupt. Und der gute Mann arbeitet am Core-Team von der ZODB mit. Auch hier benutzt einen externen Editor, wenn möglich. Irgendwas, was mit WebDAV arbeitet, wenn ihr Locking braucht. Oder noch besser, guckt euch sowas wie Adaptable Storage an. Dann könnt ihr den ganzen Kram, der in der ZODB liegt, einfach ins CVS schieben. Passt auf, was die APIs angeht. Die Soap-API hat sich in den letzten Jahren ziemlich stark verändert und viele Sachen werden aber nicht rausgeschmissen, einfach um abwärtskompatibel zu sein. Manchmal vergessen die guten Leute, wenn sie zu faul sind, leider das zu dokumentieren, dass die API sich geändert hat. Da muss man ziemlich hinterher sein, das gebe ich zu. Haltet euch einfach auf dem Laufenden. Online-Hilfe und Changelog bieten da eine gute Möglichkeit und aktuelle APIs sind meistens auch schöner und besser dokumentiert. So, wenn ihr noch Fragen habt, dann wäre ich glücklich, sie zu beantworten. Ich hoffe, ich habe euch nicht zugetextet und ihr könnt nicht mehr. Bitte. Ich bin heute den ganzen Tag noch da und morgen auch. Das ist Shift auf dem Notebook Function Key, also Shift und Shift Alt. Push, Shift, Push. Shift Plus ist das, aber Plus auf dem Nummernblocker, glaube ich, ne? Shift Plus war es bei mir, ja. Shift Minus macht ihn wieder kleiner. Ja, das also DTML hat noch so seine Plätze, zum Beispiel SQL generieren. Es gibt ein paar sehr gute Statements und Tags, die zum DTML dazugehören, zum Beispiel, dass SQL war, der automatisch das Quoten von Werten übernimmt, womit ich solche Cross-Site-Scripting-Fehler zum Beispiel ganz, ganz einfach umgehen kann. Dafür wird es noch eingesetzt. Ansonsten für strukturierte Inhalte möglichst Page-Templates nehmen. Es gibt einen speziellen Typen, das ist die CSQL-Method, die kapselt mir einzelne Anfragen an die Datenbank in spezielle Objekte. Ich mache das mal eine Stufe kleiner, sonst kann ich hier nämlich nichts mehr sehen. Und die CSQL-Method ist ein... Achso, ich habe gerade keine Verbindung. Das ist ein gekapseltes Objekt für eine einzige Anfrage, die unabhängig von der Datenbank selbst agiert. Es gibt nochmal Datenbankadapter und in denen kann ich Templates für SQL-Methoden schreiben. Die kann ich aber aus dem Python-Code wieder aufrufen. Und die Werte werden automatisch in die ganzen Python-Werte konvertiert und gemacht. Das ist eigentlich ziemlich intuitiv dann. Okay, wenn keine Fragen. Ja, klar. Okay, Sub 2 und Sub 2. Sub 2 hat einen lustigen Effekt, und zwar wird seit 6 Jahren durchgängig entwickelt. Das heißt, es gibt noch Codelines, die aus der allerersten Version stammen, und die sind ziemlich eklig geworden teilweise. Also hat man sich entschlossen, einen kompletten Rewrite zu machen, bis auf den Medusa-Server, den HTTP-Server. Und es ist auf einem stärkeren Model View Controller Konzept aufgesetzt. Das heißt, ich habe eine stärkere Trennung dazwischen, was ist ein Inhaltsobjekt, was ist ein Objekt, was mir Funktionalität für andere Objekte zur Verfügung steht und was ist Funktionalität, die mir zum Beispiel die Ansicht auf ein Objekt ermöglicht. Und das Ganze kann ich über eine Registry dann ziemlich einfach verknüpfen. Ich kann einfach über eine Deklaration sagen, okay, da ist irgendein Objekt. Das kann ein ganz normales Python-Objekt sein, eine Klasse. Das war bisher nicht wirklich so einfach. Man musste viele Subclasses mit einbauen und vorsichtig sein, dass da irgendwelche schwarze Magie mit vorging. Komponentenarchitektur. Wir können uns da noch gerne ein bisschen detaillierter drüber unterhalten. Das ist kein 2-Minuten-Thema. Es gibt, ja. Also der External Editor zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich ihn installiert habe hier. Gucken wir mal. Nee, habe ich gerade nicht drin. WebDAV Support ist mit in den HTTP-Server integriert und der erlaubt es mir, jedes Objekt, was rumliegt, auch automatisch über WebDAV zu publishen. Der External Editor benutzt, das ist ein Client-Programm, was mit dem Subserver zusammenarbeitet, und der benutzt WebDAV, um das Dokument runterzuladen, auf dem Server zu locken, an eine Applikation lokal weiterzugeben, und das wird sehr gerne zum Beispiel für Word-Support, für Dokumentenmanagement mit benutzt. Das heißt, ich kann meinen Leuten wirklich so eine Liste im Browser vorlegen, wo sie draufklicken, bearbeiten, denen poppt ihr Word auf, wenn wir jetzt mal davon abgehen, dass wir auf dem Linux-Tag sind, aber das ist die Realität, wenn ich in Ämter gehe oder woanders werden Windows-Workstations benutzt. Man kann genauso OpenOffice auch verwenden und da kann ich ein Dokumentenmanagement-System drumherum bauen, ja. Guck dir mal Clone an. Clone ist nicht schlecht und im Anschluss an den Vortrag ist der Thomas Güttler hier. Bist du? Der stellt den OOP-Server vor, das ist eine Sumea. Du willst Sumea kompatibel sein, ne? Noch nicht. Das ist ein Dokumentenmanagement-System, glaube ich. Das heißt, da kannst du gleich im Anschluss noch ein bisschen was sehen. Voll. Richtig, deswegen, ja, Word hat an sich eine Integration mit WebDAV und das Problem ist, dass Microsoft sich nicht an die Standards hält. Der Andreas Jung, der hat das ein paar Mal versucht zu fixen und das ging nicht wirklich gut und deswegen ist das ganz gut, dass man den externen Editor nimmt als intermediäres Programm, was das WebDAV-Handling macht. Ansonsten gibt es noch ein paar andere Möglichkeiten, FTP zum Beispiel. Word kann auf die Webfolder zugreifen, die es in Windows gibt und dann macht es über die Ecke. Kein Problem. Also es gibt diese ACL User Folder, das ist die Schnittstelle zum Benutzermanagement. Die kann man einfach durch andere setzen. Es gibt LDAP-Implementationen davon, es gibt verschiedene SQL-Anbindungen, du kannst ETC-Sachen machen, du kannst dich an SMB-Netzwerke dranhängen, whatever you want. Okay, wenn keine Fragen mehr sind, dann danke ich Ihnen. Ich bin im Anschluss noch da, das heißt, wenn jemand Fragen hat.